Ja, ich möchte jetzt aus dem Buch des Propheten Jona eine Stelle lesen, und zwar das vierte Kapitel. Jona, Kapitel 4. Da lese ich das ganze Kapitel, es hat 11 Verse, und es ist der Abschluss der sogenannten Jona-Geschichte, wo Jona nach Ninive gesandt wird, um dort die Menschen zur Umkehr aufzurufen, und die Menschen aus Ninive haben dann Buße getan, und Gott hat das Gericht, das er vorgesehen hat über Ninive, ist dann ausgefallen. Er hat Ninive geschont, und jetzt heißt es, Kapitel 4, Vers 1, und es missfiel Jona sehr, dass Gott nicht gerichtet hat. Und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich des Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder, und er machte sich dort eine Hütte, und er saß darunter im Schatten, bis er sehe, was mit der Stadt geschehen würde. Da bestellte Gott der Herr einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopfe sei, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm. Beim Aufgang der Morgenröte, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, so dass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele stürbe, und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken, und eine Menge Vieh. Das ist das Ende der Jona-Geschichte. Ihr Lieben, es ist das ganze Jona-Buch ein faszinierendes Buch, weil es eine Verherrlichung ist, eines großen Themas, das hinter diesem Buch steht, nämlich die große Barmherzigkeit Gottes. In diesem Buch kann man die Barmherzigkeit Gottes studieren, die Barmherzigkeit Gottes erkennen. Hier wird sie demonstriert. Das ist das große Thema über dem Buch Jona, die große Barmherzigkeit Gottes. Lasst mich so ein bisschen einige Dinge jetzt nun dazu sagen, zu diesem Erbarmen Gottes hier, vor allem aus diesem Jona-Buch und darüber hinaus. Nun, zunächst einmal, wenn wir dieses Erbarmen Gottes verstehen wollen, dann müssen wir auch verstehen, dass hier ein Gericht über der Stadt Ninive angekündigt ist und angedeutet ist, dass sozusagen ein gerechtes Gericht über Ninive wäre. Ninive hat den Untergang verdient. Ohne diesen Hintergrund wird die Barmherzigkeit Gottes gar nicht sichtbar. Wir wissen viel aus den verschiedenen Aussagen, wo es zum Beispiel immer wieder heißt, Und das Maß der Sünde von dieser oder jenen Stadt war voll. Und dann hat Gott ein Gericht ausgesprochen. Und dieses Gericht ist dann auch sozusagen erfolgt. Das Maß der Sünde ist voll. Und das heißt, dass hier von Anfang an die Sünde eines Volkes, die Sünde eines Menschen etwas ist, was Gott nie bagatellisiert. Wenn wir über die Barmherzigkeit Gottes nachdenken, dürfen wir niemals auf den Gedanken kommen, dass Gott die Sünde bagatellisiert, weil er sowieso barmherzig ist. Das wäre das gröbste Missverständnis über die Barmherzigkeit Gottes. Die Barmherzigkeit Gottes ist nicht etwas, wo Gott so sagt, na schwamm drüber, macht ja nichts, deine Sünde ist ja nicht so wichtig. Und alle diese Dinge, die sozusagen, wo man die Sünde unter den Teppich kehrt und einfach so drüber hinweg die Barmherzigkeit irgendwie ausstrahlt, das hat überhaupt keinen Zusammenhang mit der Barmherzigkeit Gottes. Das Gericht, das er über Ninive ausgesprochen hat und überlegt hat, das war ein Gericht, das seine Berechtigung hatte. Und nun wird uns aber in dieser Geschichte des Jona etwas offenbart, was jeden Menschen, der das liest, ohne voreingenommen hat, einfach in seinem Herzen schmelzen muss. In dem Herzen Gottes brennt etwas. Es brennt eine unglaublich tiefe Barmherzigkeit und ein großes, großes Erbarmen mit den Verlorenen, mit den Sündern. Und das ist so riesengroß, dass man es gar nicht beschreiben kann. Da ist ein Erbarmen in dem Herzen Gottes, das sozusagen auch die Menschen, mit denen er sich offenbart hat, dem Volk Israel und darüber hinaus, als das bekannt war, was Gott am meisten ausgezeichnet hat, sein Erbarmen. Dafür war dieser Gott bekannt. Und nun, es ist sehr interessant, wir müssen den Jona ein bisschen unter einem solchen Gesichtspunkt sehen lernen. Schaut einmal, der Jona, die Schuld, der Ungehorsam, den er gezeigt hat, die Wurzel da von diesem Ungehorsam, war ja nicht einfach, na, er wollte halt nicht, es war ihm zu anstrengend, da nach Ninive zu gehen und dort sozusagen irgendwie jetzt den Auftrag Gottes zu erfüllen. Die Wurzel, das kommt am Ende der Geschichte heraus, die ich ja gelesen habe, war, dass Jona nicht bereit war, von Anfang an, sich von dem erbarmenden Herzen Gottes über Ninive anstecken zu lassen. Er hat Ninive das Gericht vergönnt. Das war das Problem, warum er weglief. Versteht ihr? Es war nicht einfach ungehorsam. Man sagt, ich mag nicht, oder es ist mir zu anstrengend, oder was, wer weiß, was da daraus wird. Nein. Am Ende der Geschichte wird es ja ganz deutlich. Das Motiv, warum er davongelaufen ist vor dem Angesicht Gottes, war, er wollte nicht, dass möglicherweise Gott mit Ninive Erbarmen hatte. Ninive war die Hauptstadt von Assyrien. Assyrien war der härteste Feind Israels. Und ihm war es nur recht, dass die Bosheit Ninives gerichtet wird durch Gott. Und er dachte sich, wenn ich nach Ninive gehe, wenn ich ihnen die Botschaft von Gott bringe, nämlich die Botschaft war ja, kehrt um. Die Botschaft war nicht, ihr werdet untergehen. Sondern die Botschaft war, kehrt um. Und wenn nicht, dann wird ein Gericht kommen. Aber die Botschaft war sozusagen die Barmherzigkeit Gottes, nicht das Gericht. Das Gericht war sozusagen die letzte Maßnahme Gottes, um sozusagen hier einzugreifen. Und Jona wird sich gedacht haben, wenn ich jetzt nach Ninive gehe und dort diese Botschaft ausspreche, dann könnte es sein, dass sie umkehren. Und wenn sie umkehren, könnte es sein, dass Gott sein Gericht nicht durchführt. Wenn ich aber nicht gehe, dann bleiben sie in ihrer Sünde und Gott richtet Ninive. Versteht ihr? Das ist ein ganz anderer Gedankengang. Deswegen ist er geflohen. Deswegen ist er geflohen. Als es dann soweit war und Gott ihm dann eine zweite Möglichkeit gegeben hat, seinen Auftrag zu erfüllen, kam es ganz genauso, wie er es befürchtet hat. Er hat genau gefürchtet. Und habt ihr noch im Ohr, was hier Jona sagt? Und es missfiel Jona sehr, dass er nicht gerichtet hat, sondern barmherzig war. Und er betete zum Herrn und sagte, und jetzt hört er zu, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? War das nicht mein Gedanke, noch bevor, beim ersten Mal, bevor ich davongelaufen bin? War das nicht schon die ganze Zeit in mir, als du mir den Auftrag gegeben hast zu gehen, nämlich, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Ich wusste schon, wie du gesagt hast, geh nach Ninive. Ich wusste, dass möglicherweise du gnädig und barmherzig bist und diese Stadt verschonst. Denn du bist ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und jetzt bin ich sauer. Weil du dich des Unheils gereuen hast lassen über unsere Feinde. Ihr Lieben, der Jona ist wegen der Barmherzigkeit Gottes geflohen. Weil möglicherweise Gott sein, die größten Feinde des Volkes Israel und Assyrien hat ja dann ungefähr 50 Jahre später nach dieser Zeit, in der Jona gelebt hat, ist ja dann Samarien gefallen. Und sie sind in die assyrische und dann später in die babylonische Gefangenschaft auch das Südreich hineingekommen. Er hatte ja nicht Unrecht. Nun, dieses Geschehen, das hier geschildert wird, ist aus diesem Blickwinkel zu sehen. Es geht ununterbrochen um die Barmherzigkeit Gottes. Und es ging darum, dass was eigentlich die Absicht Gottes war, war, dass er den Jona dazu bringen wollte, dass er mit demselben Herzen, das Gott hatte, nach Ninive gehen zu lassen. Mit dem Herzen des Erbarmens. Und das Zweite, was Gott wollte, ist, er hat alles daran gesetzt, um dieser Stadt sein Erbarmen zu zeigen. Was hat er nicht für einen Aufwand unternommen, um den Kerl herumzubringen? Warum? Wegen seiner Barmherzigkeit über Ninive. Er hat nichts unversucht verlassen, diesen Jona dazu zu bringen, dass er doch nach Ninive geht. Warum? Nicht wegen des Gerichts, sondern wegen seiner Barmherzigkeit. Damit er dieser Stadt Barmherzigkeit angedeihen lassen könnte. Und als dann Jona geflohen war das erste Mal, na, da hat er einen Sturm schicken müssen. Ein ganzes Schiff war fast dabei, zugrunde zu gehen, wegen dieser Sache. Und Jona, der wusste, warum dieser Sturm da auf dem Meer gewesen ist. Und es wurde offenbar, dass da einer war auf dem Schiff, der vor dem Angesicht Gottes floh, so heißt es immer, vor dem Angesicht Gottes floh. Und jetzt verstehen wir, warum er geflohen ist, ja? Das ist ganz wichtig, dass wir das immer sozusagen auch klar vor Augen haben. Der also von Angesicht Gottes floh und aufgrund dessen nun dieses ganze Schiff irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wurde, bis sie dann übereinkamen, sozusagen aus dem Grund heraus, weil der Jona selber das gesagt hat, werft mich ins Meer. Jona war bereit zum Selbstmord. Ja, das ist unglaublich. Er war bereit zum Selbstmord. Er hat keinen anderen Ausweg gewusst in dieser Situation jetzt, ja. Aber das war sozusagen eine sehr dramatische Sache. Aber Gott hat es nicht zugelassen. Nicht nur wegen dem Jona, sondern wegen Ninive. Er wollte, dass diese Stadt gerettet wird. Er wollte, dass das Erbarmen Gottes in diese Stadt hineinfließt. Deswegen hat er ihn nicht sterben lassen. Um Ninives Willen, um seiner Barmherzigkeit für diese Stadt und um das Herz des Noah zu gewinnen. Versteht ihr, Gott ging es nicht um Ungehorsam nur? Jona, nicht Noah, ja, Jona, sehr ähnlich, ja. Und darum hat er einen großen Fisch geschickt und der hat ihn verschluckt und vielleicht ein Wal oder etwas. Und Gott hat ein Wunder getan, ohne Wunder wäre das nicht möglich, so dass er dann 3 Tage in dem Bauch dieses Fisches war und dort hat Noah Buße getan. Und der Fisch hat ihn wieder ans Land gespien und er bekam eine zweite Chance. Und ihr Lieben, es ist so entscheidend wichtig, jetzt zu sehen, an dem ganzen Geschehen, wie es da weitergeht und das ich gelesen habe, jetzt im 4. Kapitel, Gott ringt mit Jona, dass er ein barmherziges Herz bekommt. Versteht ihr? Er ist so interessiert daran, dass nicht nur er Erbarmen hat mit den Verlorenen, sondern auch seine Kinder. Und jetzt kommt diese herrliche Geschichte zu einem Ende. Jona geht, er verkündet. Und wie er sozusagen befürchtet hat, sie haben Buße getan. Und das heißt, und es gereute Gott das Unheil, das er Ninive zugedacht hat. Und jetzt kommt diese letzte Szene nur zwischen dem lebendigen Gott und dem Jona. Das ist so berührend, also es ist immer berührend, wenn man diese liest. Ich glaube, euch geht es genauso. Wie er nun da sitzt und sagt, ich habe es schon gewusst, von Anfang an, deswegen bin ich ja geflohen. Du bist ein gnädiger Gott. Er macht es zum Vorwurf. Du bist ein gnädiger Gott. Du solltest eigentlich Ninive richten. Aber was tust du? Du bist aber barmherzig über dieser Stadt. Das halte ich nicht aus. Und er ist bis zu Tode betrübt. Und nun kommt diese Geschichte mit dieser Staude. Das ist doch ein herrliches Bild. Gott vergleicht diese Staude mit Ninive. Da ist eine Parallele jetzt. Und er möchte an dieser Sache mit diesem Geschehen der Staude dem Jona etwas deutlich machen. Etwas, was in seinem Herzen ist für die Stadt Ninive. Der Jona geht aus der Stadt heraus, baut sich eine kleine Hütte und setzt sich dorthin vor diese Hütte und ist verzweifelt. Und dann heißt es, und Gott pflanzte eine Staude. Genau bei ihm. Er hat sie sehr schnell emporwachsen lassen, so über seinen Kopf, dass sie ihm Schatten gespendet hat. Sie hat ihn vor der Sonne gerettet. Und es heißt, und als der Jona da auf einer Hütte saß und von dieser Staude bedeckt wurde, da freute er sich sehr. Er freute sich riesig. Worüber? Dass Gott ihm barmherzig war. Ganz ein kleines bisschen, eine kleine Geschichte. Er hat sich riesig gefreut, nur über dieses kleine Zeichen der Barmherzigkeit Gottes. Wir müssen immer dieses Ninive jetzt im Hintergrund haben bei dieser Geschichte, ja? Und er war sehr zufrieden darüber. Aber dann, in der Morgenröte heißt es, schickte er einen Wurm, der stach diese Staude und sie verdorrte. Und dann sandte Gott einen heißen Ostwind, einen sengenden Ostwind heißt es. Und der hat ihm in den Kopf gestochen, dieser sengende Ostwind, so dass er ganz ermattet auf den Boden sank, so heißt es da. Ganz ermattet auf den Boden sank. Und dann war er wiederum betrübt. Worüber war er denn betrübt? Über die Staude. Dass die Staude verdorrt ist. Er war betrübt über die Staude, die verdorrt ist. Und jetzt kommt die Pointe von Gott. Und er sagt, ja, schau doch einmal an, was jetzt passiert ist. Du hast Erbarmen, betrübst dich wegen der Staude, die du nicht einmal gepflanzt hast, die du nicht großgezogen hast. Ninive ist im Hintergrund, ja? Und ich, sagt Gott, ich sollte nicht Erbarmen haben mit dieser riesengroßen Stadt. Was ist eine Staude im Vergleich mit dieser riesengroßen Stadt? Ich sollte nicht Erbarmen haben mit dieser Stadt mit 220.000 Einwohnern, von lauter Menschen, die nicht wissen, wo links und rechts ist. Und du beschwerst dich und hast Erbarmen mit dieser Staude und hättest gerne, dass sie nicht verdorrt, sondern dass sie lebt. Und ich soll Freude haben daran, dass die Stadt verdorrt und nicht lebt. Das Ganze geschieht zwischen Jona und zwischen Gott, nur um den Jona zu überführen, dass er so sehr daran interessiert ist, dass auch Jona dieses Herz des Erbarmens bekommt. Das berührt mich. Er ist daran so interessiert, dass unser Herz von Erbarmen erfüllt ist. Er zeigt ihm an dieser ganz kleinen Geschichte, es endet dann, wir wissen nicht, wer es weitergegangen ist mit dem Jona, aber ich bin überzeugt, das hat er sein Leben nie vergessen. Diese Staude, dieses Bild von der Staude, vielleicht noch mehr als die ganze andere Situation mit Ninive. Welchen Aufwand treibt Gott, um Menschen zu retten, die verloren sind? Städte, Dörfer, Einzelne. Welchen Aufwand treibt Gott, um seine Kinder, seine Boten, das sind wir, davon zu überführen und damit zu beschenken, dass sie sich identifizieren mit dem Herzen des Erbarmens Gottes? Ihr Lieben, das ist der größte Schlüssel, wenn wir die Verlorenen erreichen wollen, die Barmherzigkeit Gottes. Das unglaubliche Erbarmen Gottes. Ich denke da immer an wieder Neustadt. Ich denke da immer an unsere Gebiete, an unsere Städte, unsere Dörfer, in denen wir leben. Wie oft hat Gott schon gesprochen über diese Stadt? Bleiben wir bei wieder Neustadt. Und wenn er gesprochen hat, sogar dann, wenn er über Erschütterungen in dieser Stadt, möglicherweise Gericht, über dieser Stadt gesprochen hat, so stand doch immer sein großes Erbarmen im Hintergrund. Und ihr Lieben, Gott hat ein unglaubliches Erbarmen mit Wiener Neustadt. So wie mit Ninive. Es gibt keine Möglichkeit, es anders zu denken, weil Gott sich nicht ändert. Das gehört zu seinem Wesen, diese Barmherzigkeit. Er hat ein unglaubliches Erbarmen mit Neunkirchen, mit Ternitz, mit Vöslau, mit all den Orten, wo wir sind. Er hat ein unfassbares Erbarmen und auch sollte er sozusagen eine Erschütterung zulassen oder sogar betreiben, dann auch aus dem Erbarmen, um nämlich wach zu rütteln. Manchmal muss jemand wachgerüttelt werden, um umzukehren. Aber dieses Wachrütteln ist Erbarmen. Aber ihr Lieben, es könnte sein, dass Gott aus einem Erbarmen willen kein Gericht schickt. Dass die Erschütterungen ausbleiben, weil sich in dieser Stadt und wie auch in den anderen Städten, weil Menschen umkehren durch die große Barmherzigkeit. Aber wer bringt ihnen dieses Erbarmen? Und ihr Lieben, deswegen, das ist etwas, was mich immer wieder neu packt, aber viel zu wenig. Ich muss das viel mehr in meinem Herzen noch zulassen, was es bedeutet, wenn wir uns von diesem Erbarmen Gottes packen lassen für unsere Städte. Wie sehr Gott dieses Erbarmen in unseren Herzen gebrauchen könnte als Werkzeug, damit nicht Gericht kommt über unsere Städte, sondern sein Erbarmen durchfließt, sein Heiliger Geist ausgegossen wird und Menschen zur Umkehr kommen. Ihr Lieben, wir müssen uns wieder neu anstecken lassen, noch viel mehr als je zuvor, von diesem unglaublichen Erbarmen, das Gott hat für diese Stadt, für eure Stadt, wo ihr wohnt. Und dass wir dieses Erbarmen so erfassen, so in uns drinnen sozusagen eingenistet und eingepflanzt wird, dass wir daraus heraus handeln. Und ihr Lieben, das Erste, was wir handeln können aus diesem Erbarmen Gottes, wenn das wirklich unser Herz ergreift, ist natürlich, dass wir für unsere Städte beten. Aber wie? Das ist ein großer Unterschied. Aus einem Pflichtgefühl heraus, ja. Oder damit die Gemeinde größer wird und wir mehr Menschen haben, damit Erweckung geschieht und so weiter, dann stehen wir gut da. Was auch immer. Oder weil es uns in unserem Herzen so ein Erbarmen gepackt hat mit den Verlorenen in unseren Orten, dass wir gar nicht anders können, als zu schreien. Dieser Schrei kommt nur aus einem erbarmenden Herzen. Und ich denke da immer an Daniel, also nicht meinen Sohn Daniel, sondern an den Daniel in der Bibel. Als Jerusalem zerstört worden war und sie dann in der Gefangenschaft waren, da war es Daniel. Daniel. Er hat sich vor Gott sozusagen ausgebreitet mit einem Flehen, mit einem unglaublichen Flehen für sein Volk, das in Gefangenschaft war, für die Stadt, die völlig zerstört war, und hat um das Eingreifen Gottes gebetet. Und wisst ihr, wie er das begründet hat immer? Er hat immer gesagt, Vater, ich liege vor dir mit meinem Gebet, nicht wegen meiner Gerechtigkeit, sondern allein wegen deiner Barmherzigkeit. Das war das Gebet. Nicht wegen mir. Nicht wegen uns möge Gott diese Stadt retten. Nicht, weil wir so gut sind, weil wir so fromm sind, weil wir so viel beten, weil wir so viel glauben, weil wir so viel Hingabe haben. Der wichtigste Grund, weil du ein barmherziger und gnädiger Gott bist. Ihr Lieben, wenn wir für diese Stadt beten und für unsere Städte, dann setzen wir alles auf eine Karte. Und die Karte ist das Erbarmen Gottes. Das ist das Einzige, was gilt. Das Erbarmen Gottes, das so groß ist, dass er auch durch seinen Heiligen Geist Menschen zur Umkehr führen kann. Auch ohne Gericht. Das Erbarmen Gottes ist es, was ihn auf die Menschen zugehen lässt, die verloren sind, und alles unternimmt, damit sie nicht gerichtet werden. Und ihr Lieben, ich denke, dieser Daniel ist ein unglaubliches Vorbild dafür, wie er gerungen hat für sein Volk. Er hat das Gebet in dieser Weise gesprochen, dass er sich zuerst mit der Sünde seines eigenen Volkes identifiziert hat. Und dann hat er sich identifiziert mit dem Erbarmen Gottes. Mit dem Erbarmen Gottes. Er hat immer gesagt, ja, wir sind schuldig geworden. Ja, hier ist viel Schuld, hier in dieser Stadt und in unseren Gebieten. Und wir können uns identifizieren mit dieser Schuld, so wie Daniel sich identifiziert hat. Und Gott hat das schon angefangen in uns. Wir haben ja schon vieles getan. Denkt an die Situation mit den Juden. Es hat begonnen mit einer Identifikation mit dieser Stadt über das, was diese Stadt an den Juden auch Böses getan hat. Und wir haben uns identifiziert mit dieser Schuld und gesagt, sieh an diese Schuld, wir identifizieren uns mit dir und wir bitten dich, sei gnädig wegen dieser Schuld. Wir haben uns identifiziert mit dem, was hier geschehen ist in dieser Stadt, im Zusammenhang mit der Gegenreformation, wo so vieles an Unglück geschehen ist und Menschen, die wirklich dem Evangelium geglaubt haben, aus dieser Stadt hinausgetrieben haben. Wir haben den Herrn um Vergebung gebeten für das, was in dieser Stadt geschehen ist an Schuld. Und nicht mit, um mit Finger zu zeigen, sondern um die Gnade Gottes hervorzubringen. Es braucht es immer wieder neu, dass wir uns identifizieren mit dem, was in einer Stadt, in einem Dorf, in einer Gemeinschaft geschieht, auch mit Sünde, um sie vor Gott zu bringen und sagen, bitte befreie uns von den Folgen dieser Sünde. Kehr um, Fluch in Segen. Und dass wir dann bitten, Vater, tu es um deines Erbarmens wegen. Nicht wegen uns. Nicht wegen uns. Nicht wegen unserer Gerechtigkeit. Ich liege vor dir mit meinem Flehen, sagt Daniel, nicht um meiner Gerechtigkeit willen, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. In der Elberfelder heißt es, um deiner vielen Erbarmungen willen. Deiner vielen Erbarmungen willen. Und ihr Lieben, dass wir es nur richtig verstehen, die Barmherzigkeit Gottes hat eine ganz besondere Qualität. Wie ich es am Anfang schon gesagt habe, das ist nicht eine Barmherzigkeit, die so einfach drüber schaut. Na, vergessen wir es halt. Ist ja nicht so schlimm, was ihr getan habt. Das wäre ein Schlag mitten ins Gesicht der Barmherzigkeit Gottes, wenn wir so denken würden. Er kann ja eh nicht anders als barmherzig sein. Sondern diese Barmherzigkeit, ihr Lieben, und das wissen wir alle, hat den höchsten Preis gekostet, der jemals in diesem ganzen Universum bezahlt wurde. Dieses Kreuz ist ein Hinweis auf den höchsten Preis, den Gott selber bezahlt hat. Die Barmherzigkeit Gottes ist nicht billig. Es ist das Teuerste, was es überhaupt gibt. Aber nicht wir haben es bezahlt, sondern er hat es bezahlt. Und aufgrund dessen, dass er diese Sünde auf sich selber genommen hat, Gott in Jesus, hat die Sünde von Ninive, hat die Sünde von Wiener Neustadt, von Neunkirchen und all diesen Orten rundherum auf sich genommen, hat den höchsten Preis bezahlt, sein Blut, sein kostbares Blut geopfert, damit durch dieses Geschehen hindurch die Barmherzigkeit Gottes fließen kann. Keiner möge mit der Barmherzigkeit Gottes spielen. Die Barmherzigkeit Gottes hat ihn alles gekostet, weil auch die Sünde so schwerwiegend ist. Gott ist ein heiliger Gott, er muss der Sünde widerstehen, er kann nicht anders. Und deswegen hat er den hohen Preis bezahlt. Und das ist es, warum wir auch diese hohe Qualität an Erbarmen haben, nicht dieses Drüberstreuen, Augen zumachen. Das ist nicht die Barmherzigkeit, die Gott will. Und ihr Lieben, das ist etwas, wo ich sagen muss, dieses Erbarmen kann ich nicht mir selber schaffen. Das schaffe ich nicht. Dazu brauchen wir dringendst den Heiligen Geist. Dass er uns dieses Erbarmen schafft. Es ist ein Teil der Frucht des Heiligen Geistes, der in uns lebt. Und die sollten wir pflegen. Der sollten wir Raum geben. Paulus sagt zum Beispiel, wo er von dem alten Menschen und dem neuen Menschen spricht, der neue Mensch, der in uns geschaffen ist durch den Heiligen Geist, der Jesus in uns ist. Und da sagt Paulus, zieht den neuen Menschen an und den alten Menschen aus. Und im Epheserbrief, im Kolosserbrief, sagt er das dann so. Und ziehet an, also den neuen Menschen, als die Auserwählten Gottes. Und jetzt als erstes, was er sagt. Ziehet an herzliches Erbarmen und Güte. Das ist das Erste, was wir an, das ist Gott am allerwichtigsten. Dieses Erbarmen anzuziehen, diesem Erbarmen Raum zu geben. Und dann schreibt er gleich weiter, der Apostel Paulus, wie sich das äußert, das Erbarmen. Und er sagt, darum vergebt einander, so wie Gott euch vergeben hat. Ihr Lieben, das Zentrum des Evangeliums ist Vergebung. Deswegen hat er sich Ninive offen erbarmt. Der einzige Grund, warum Gott uns vergibt, der einzige Grund, warum er uns offen vergibt, ist Barmherzigkeit. Es gibt keinen anderen Grund. Da habe ich doch gar nichts dazu getan. Ich kann doch gar nichts aufweisen, um irgendwie etwas genug zu tun dafür, dass Gott mir vergibt. Das ist unmöglich. Der einzige Grund für seine Vergebung, und zwar hundertprozentige Vergebung, ist sein Erbarmen. Ist sein Erbarmen mit uns Menschen. Das ist der einzige Grund, warum Vergebung sozusagen möglich ist. Weil er dieses Erbarmen für uns Menschen hat. Der einzige Grund, dass ich jemand vergebe, ist nicht, weil der andere so gut ist und etwas dafür geleistet hat und irgendetwas tut, um mich dazu bringen, dass ich ihm vergebe, sondern der einzige Grund, den Gott akzeptiert, ist Erbarmen. So beginnt's mit der Vergebung. Vergeben einander. Das kann nur aus Erbarmen. Oder es ist keine Vergebung. Es ist nur ein Gefühl. Und dann nach 2 Tagen, 3 Monaten ist er wieder weg. Dann kommt dasselbe wieder. Vergebung muss kommen aus diesem erbarmenden Herzen. Das ist es, was Gott will. Ihr kennt das Gleichnis von Jesus, von dem unbarmherzigen Knecht. Ein König hat Knechte. Und er hält Rechenschaft. Da wird einer vor ihm gebracht, der hat eine unglaubliche Schuld, die er nie bezahlen kann. Und der König sagt zu ihm, du kannst das nicht bezahlen, okay, dann werde ich dich, deine Frau, deine Kinder einsperren und so lange einsperren, bis du das bezahlen kannst. Also das heißt, es ist sowieso unmöglich, weil wie soll er im Gefängnis noch irgendetwas verdienen, das er bezahlen kann. Und dann wirft sich der Knecht vor dem König auf die Knie und sagt, es ist unmöglich, ich kann nicht. Sei gnädig, barmherzig. Das ist der einzige Grund, warum der König möglicherweise vergeben könnte. Es gibt keinen anderen. Und das heißt dann, dass der König gnädig wurde. Er hat ihn befreit von der Strafe des Gefängnisses und er hat ihm seine ganze Schuld erlassen. Aus welchem Grund? Nur Barmherzigkeit. Und was passiert dann? Dann geht der Knecht hin, voller Freude, und sieht auf dem Weg einen Mitknecht, der ihm eine Bagatelle schuld ist. Und jetzt zieht er den zur Rechenschaft. Und er tut genau das Gegenteil von dem, was der König getan hat. Und sagt, du musst mir meine Schuld bezahlen. Wenn du sie nicht bezahlst, dann werde ich veranlassen, dass du eingesperrt wirst, bis du deine Schuld bezahlst. Und dann wirft sich dieser Mitknecht vor dem, dem alles vergeben wurde, auf die Knie und sagt, sei doch gnädig, ich kann nicht. Aber er tut's nicht. Er lässt ihn einsperren. Das kommt vor den König und der König zitiert dann noch einmal diesen Knecht, dem er alles vergeben hatte und sagt, warum hast du das getan? Warum hast du das getan? Warum hast du das getan? Hättest du nicht, sagt er, zu dem, der an dir schuldig geworden ist, genau dasselbe tun müssen, was ich an dir getan habe? Ihr Lieben, da geht es einem durch. Und ich glaube, Jesus stellt manchmal diese Frage so, wenn wir unversöhnlich sind, wenn es uns schwerfällt, jemanden zu vergeben. Wenn diese Barmherzigkeit nicht durchbricht, wenn wir nachtragend sind, wenn wir richten, wenn wir urteilen, wenn wir verurteilen, wenn wir anklagen Menschen, müsstest du nicht, sagt dann Jesus in uns, genauso barmherzig sein, wie ich zu dir barmherzig bin, all deine Schuld vergeben habe. Was hast du denn getan dafür, dass ich dir vergebe, sagt Gott? Nichts. Es war meine Barmherzigkeit. Was muss der andere tun, damit du ihm vergibst? Nichts. Es ist deine Barmherzigkeit. die ihm vergibt. Ihr Lieben, das geht so tief. Erbarmen, Erbarmen mit den Verlorenen. Erbarmen mit Sündern. Erbarmen mit Notleidenden. Erbarmen mit Kranken. Erbarmen mit Armen. Erbarmen mit wer auch immer. Ihr Lieben, und seht ihr, ich sehe da immer einen Unterschied, vom Begriff her mache ich immer einen Unterschied. Für mich ist ein großer Unterschied zwischen Mitleid und Erbarmen. Mitleid ist ein passives Gefühl. Erbarmen ist eine Haltung, die zur Aktion drängt. Wer Erbarmen hat, kann nicht nur fühlen und dann zur Tagesordnung übergehen. Erbarmen führt immer in die Aktivität. Das Erbarmen drängt, etwas zu tun. Wenn jemand an mir schuldig wird und ich habe Erbarmen mit ihm, dann werde ich ihm vergeben. Versteht ihr? Das Erbarmen drängt mich zu vergeben. Und so ist es entscheidend, wenn uns Verlorene begegnen, das Erbarmen wird uns nicht nur ein mitleidiges Gefühl ins Herz geben, das ist schon schlimm mit diesen Leuten, die kommen dann in die Hölle, gehen wir zur Tagesordnung über, sondern das Erbarmen mit diesen Verlorenen wird zur Aktion, wird zu einer Frage, wie kann ich dieses erbarmende Herz so zum Ausdruck bringen, dass es diese Menschen erreicht. So wie Gott, der nicht im Himmel geblieben ist, sondern Mensch wurde, er hat agiert aus diesem Erbarmen. Er hat den Jona gerufen, so lange, bis er seine Botschaft nach Ninive getragen hat, um sein Erbarmen. Er ist aktiv geworden. Das Erbarmen ist immer aktiv. Darum wird es uns immer dazu bringen, dass wir, wenn wir über die Verlorenen nachdenken, auch nachdenken, ja Herr, wie kann ich mich zur Verfügung stellen mit meinem Leben, mit meinem Verhalten, mit meiner Zeit, mit meinem Geld, mit allem, damit diese Menschen erreicht werden mit deinem Erbarmen? Das ist mir nicht egal. Es ist nicht nur ein laues, oberflächliches, flaches Gefühl. Es ist eins, was unter die Haut geht. Das ist das Erbarmen, das wir von Jesus kennen. Ihr erinnert euch an letzten Sonntag vielleicht noch, wo diese Berufung des Levi gewesen ist. Und da ist im Zusammenhang auch von diesem Erbarmen die Rede. Und dieses Wort Erbarmen heißt eben, dass einem die Eingeweide im Leibe umgedreht werden. Da passiert was. Unglaublich. Wenn Gott sich erbarmt, das ist so, wie wenn ihm die Eingeweide umgedreht werden. Das heißt, so heftig ist das Erbarmen. Das ist nicht ein flaches Gefühl. Das heftigste Reaktion, die es überhaupt gibt, wird hervorgerufen, wenn wir diese Barmherzigkeit Gottes kennen. Die heftigste Reaktion. Und bei Gott war sie so heftig, dass er seinen Sohn gesandt hat und in ihm war ja auch Gott. Und er ist darunter gestorben. Das ist die heftigste Reaktion. Er ist nicht einfach an seinem Thron gesessen und hat gesagt, ich habe Mitleid mit euch. Bitte bekehrt euch. Sondern er hat etwas getan. Er hat etwas getan, um aus diesem mitleidigen Herzen heraus. Und genauso ist es überall, wo wir Menschen begegnen. Sei es Notleidenden. Wenn wir Erbarmen haben, kommt etwas heraus. Eine Reaktion. Wenn wir einem Kranken begegnen, dann, wenn wir Mitleid haben, dann haben wir eben nur Mitleid. Aber wenn wir Erbarmen haben, dann kommt Aktion heraus. Durch Gebet für den Kranken, durch Hilfestellung und so weiter. Aus dem Erbarmen heraus. Es muss aus dem Erbarmen heraus geschehen. Und so weiter und so fort. Gut, ein kleiner letzter Gedanke. Das Erbarmen sieht immer den Einzelnen und nicht die Masse. Heidi Baker ist ein Beispiel dafür, die sich um diese Kinder in Mosambik und die Waisen und so weiter gekümmert hat. Ihre große Botschaft war immer, du kannst mit dem Erbarmen nicht dadurch anfangen, dass du eine ganze Nation verändern willst, sondern mit einem einzigen. und dem gib dein ganzes Erbarmen. Gott verlangt nicht von mir, dass ich mit jedem Einzelnen dieser Stadt hier mich so identifiziere, dass mir den umdreht im Leibe alles. Aber mit dem einen, den er mir zuerst vor die Füße legt. Und dem möchte ich mein ganzes Erbarmen schenken. Das möchte ich lernen. Ihr Lieben, Gott macht mich nicht verantwortlich dafür. Für alle, die das Erbarmen brauchen. Aber für den einen. Für den einen, den er mir vor die Tür legt. Für den einen, dem ich begegnen. Für den einen, den er mir in den Sinn bringt. Dafür bin ich verantwortlich. Und damit ist es keine Überforderung. Gott überfordert niemand von uns mit diesem Erbarmen, weil das ist ja unendlich. Also da könnte man ja gleich aufhören, wenn man sieht, wie viel Erbarmen notwendig wäre für die vielen Verlorenen und die Notleidenden und die Kranken und so weiter. Aber fang an mit einem. Mit dem, dem Gott dir zeigt. Und dann kommt ein anderer, dann kommt wieder ein anderer. Aber Gott sieht immer den einen. Und die Barmherzigkeit sieht immer den einen, nicht nur die Masse, den einen. Und lassen wir unser Herz für den einen voller Erbarmen machen, voller Erbarmen erfüllen. Und dann wird das Erbarmen fließen. Und dann wird Freude im Himmel sein. Dann werden die Engel tanzen über einen, der umkehrt. Und vielleicht habe ich mich jahrelang diesem einen gewidmet. Und eben nicht um die vielen anderen auch, aber den einen. Das ist das, was Gott möchte. Und ihr Lieben, darum ist es überhaupt keine Überforderung, wenn wir anfangen, sozusagen in diese Richtung mehr und mehr unser Herz gefangen nehmen zu lassen. Von diesem unglaublichen Erbarmen Gottes. Ich möchte so gerne, ihr Lieben, dass das wahr wird. Was einmal die Uli als prophetisches Wort bekommen hat über die Stadt Wiener Neustadt, wo sie gehört hat mit einer lauten Stimme, diese Stadt wird nicht mehr genannt werden, die Allzeitgetreue, sondern sie wird genannt werden Stadt der Barmherzigkeit. Das ist tief in meinem Herzen drinnen. Ich glaube, dass Wiener Neustadt einmal bekannt werden wird für die Barmherzigkeit Gottes. Für das, was Gott in seiner Barmherzigkeit für diese Stadt getan hat. Sodass Menschen, wenn sie auf Wiener Neustadt schauen, von überall her, die Barmherzigkeit Gottes sehen. Und darum will er diese Gemeinde hier mit einem Herzen erreichen und erfüllen, das von Barmherzigkeit trieft für die Verlorenen. Was für Wiener Neustadt gilt, gilt für auch andere Orte. Aber da haben wir direkte Verheißungen von Gott. Und ich denke, das ist das, was an dieser Gemeinde, über dieser Gemeinde gesagt werden soll. Es ist eine Gemeinde, in der die Barmherzigkeit regiert. Nicht die Anklage, nicht die Unversöhnlichkeit, nicht das Richten, die Barmherzigkeit. Aber jene Barmherzigkeit, die Gott hat für uns. Und so werden wir die Stadt erreichen. Und wenn wir auch nur ganz wenige am Anfang erreichen, Einzelne, lasst uns dieses Glaubensseminar, das jetzt vor uns liegt, so benutzen, Einzelne anzusprechen, Einzelne, jeder einen anderen, mit seinem ganzen Erbarmen. Und Gott wird das segnen, er sucht Menschen. Er hat nur einen gebraucht für Ninive, 120.000 Leute, den Jona, mit diesem Herzen und dem Auftrag, den er dann erfüllt hat. Und Gott hat sich des Unheils gereuen lassen und sie ist gerettet worden, diese Stadt. Amen.